Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, heute noch mal hier zu sein und die Predigt zu halten. Es geht heute in der Predigt darum, wie wir als Kinder Gottes dazu beitragen können, dass Gott in uns so richtig wirksam werden kann. Und das geschieht durch Gottes Geist, aber der bewirkt ja in der Regel nicht etwas gegen unseren Willen. Jemand hat mal gesagt, Gottes Geist ist wie ein Gentleman, der steht bereit, um zu helfen, aber der drängt sich nicht auf. Und welche Voraussetzungen wir als Menschen, als Christen erfüllen können, damit Gott durch seinen Geist in uns wirken und sich entfalten kann, das hat Paulus sehr gut im 12. Kapitel des Römerbriefs beschrieben. Und ich lese die Verse 1 bis 2. Einmal aus der Luther-Übersetzung und dann auch im Vergleich dazu aus der Basisbibel. Zunächst beginne ich mit Luther. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und aus der Basisbibel heißt es so: Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Jetzt haben wir ein Technikproblem. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Wenn wir diesen Text so auf uns wirken lassen, dann stellt sich vielleicht als erstes die Frage, wie kann ein fehlerhafter Mensch überhaupt ein geheiligtes und von Gott erfülltes Leben führen? Und wenn gemäß der älteren Luther-Übersetzung Paulus die Christen hier auffordert, ihren Leib Gott als Opfer zu geben, dann ist das eine zutiefst christliche Auffassung. Die gelehrten Griechen im Gegensatz dazu mit ihrer philosophischen Weisheit hätten so etwas nie gesagt. Für sie zählte nur der Geist, also die Vernunft etwas. Der Leib war eher eine Fessel, ein Gefängnis. Vielleicht auch etwas Verächtliches oder Beschämendes. Und diese Sicht entspricht aber nicht der Liebe und Menschenfreundlichkeit unseres Gottes, der uns ja als Einheit von Geist, Körper und Seele geschaffen hat. Alle Kognitionen, alle Emotionen und auch der Körper sind miteinander verbunden und haben Wechselwirkungen aufeinander. Und diese Auffassung, so wissen wir heute, wird ja auch von der Medizin und der Psychologie und Psychosomatik bestätigt. Vielleicht haben deswegen modernere Übersetzungen, wie auch die Basisbibel, das Wort euren Leib ersetzt durch euer Leben. Das drückt vielleicht diese Ganzheitlichkeit noch stärker aus. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite besteht natürlich auch die Gefahr, den Leib irgendwie auszuklammern und die Hingabe an Gott nur abstrakt zu deuten. Es ist also beides gemeint. Erstens sind wir also aufgerufen, unseren Körper, unser Leben, Gott als lebendiges, heiliges und ihm wohlgefälliges Opfer hinzugeben. Was heißt das nun ganz konkret? A, lebendig. Es geht nicht um getötete Körper, sondern um Lebende. Und das ist auch eine Abgrenzung zu dem Kult der Völker, die damals das Volk Israel umgeben haben. Diese Völker haben damals Menschen getötet und sie dann ihren Göttern geopfert, um sie zu besänftigen. Darum geht es hier aber nicht. Hier heißt es anders. Es geht um ein lebendiges und freiwilliges Opfer. Es geht also darum, dass wir Gott aus freiem Entschluss unser ganzes Selbst mit allen Stärken und Schwächen hingeben. Das heißt, unsere Lebendigkeit, unser Tun und Lassen mit all unseren körperlichen und intellektuellen Fähigkeiten, die sollen wir unserem Gott zur Verfügung stellen. Und das hört sich wirklich gewaltig an. Und ich denke, es ist auch eine wirklich große Sache, die sich auf alle unsere Lebensbereiche, auf unser ganzes Sein bezieht. Es ist aber auf jeden Fall positiv gemeint. Gott will nicht unseren Tod und unser Verderben. Er will uns als lebendige Menschen in sein Reich einbinden. Er möchte uns noch mehr schenken, mehr Lebensinhalt. Er möchte uns anfachen, motivieren, neue Kräfte in uns generieren, Freude anfachen. Und damit wir dann in voller Überzeugung und mit tiefer innerer Freude ihm nachfolgen können. Manche Menschen denken ja, bloß nicht Christ werden, denn dann ist das Leben nur noch langweilig, voller Verbote und ohne die Dinge, die wirklich Spaß machen. Und leider hat dieses Bild viele Menschen geprägt und manche haben sich auch deshalb nie mit Gott beschäftigt oder sogar vom Glauben abgewandt. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Gott will, dass wir Freude erleben. Er will, dass wir ein erfülltes Leben führen. Und das kann auf vielfältige Weise geschehen. Einmal natürlich, indem wir erleben, dass Gott uns unsere Schuld vergibt, unsere Belastungen hinwegnimmt. Und dann auch, indem wir nach und nach entdecken, was Gott in uns hineingelegt hat, dass wir das entfalten dürfen, dass wir Spaß daran haben, mit unseren Begabungen Dinge zu schaffen, im anderen Menschen auch ein Gegenüber zu finden. Das ist vielleicht auch ein erfülltes Leben. Menschen, die uns ergänzen, die uns wertschätzen. Und das sind nur ein paar Aspekte. B, das Opfer soll heilig sein. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, so steht es in 1. Korinther 3, Vers 17. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Gott wohnt in uns Gläubigen. Als Christen glauben wir, dass wir Gott ganz gehören, nicht nur ein Teil, nicht nur der Verstand oder die Emotionen oder Kognition, sondern auch unser Körper. Und das impliziert letztlich, dass wir Gott auch mit unserem Körper dienen können und nicht nur mit unserem Verstand und unserem Geist. Denn Gott wohnt in uns. Er wohnt also auch in unserem Körper, weil wir ihn aufgenommen haben. Und wir können ihm dienen mit unserem Körper, weil es ja auch immer die Hilfe von Händen oder Füßen benötigt im Reich Gottes, um gewisse Dinge ganz praktisch auch umzusetzen. Und es gilt vielleicht ganz besonders im Bereich der Nächstenliebe, aber sicherlich auch in vielen, vielen anderen praktischen Bereichen. Ein heiliges Opfer bedeutet letztlich auch, unser Leben an Gottes Maßstäbe anzugleichen, ihn in unser Inneres aufzunehmen und zuzulassen, dass der Geist Gottes sein Werk der Heilung und Wiederherstellung in uns vollbringen kann. Und dann kann auch die Heiligkeit unseres Gottes immer mehr Raum gewinnen in uns. C, ein Gott wohlgefälliges Opfer. Ich habe mir gedacht, es gibt also beides. Opfer, die Gott wohlgefallen und auch solche, die ihm nicht gefallen. Und wir finden Beispiele für solche Opfer, die Gott nicht wohlgefallen, an mehreren Stellen der Bibel. Da ist die Rede von Opfern, die nicht von ganzem Herzen gegeben werden, wie vielleicht in dieser frühen Geschichte von Kain und Abel. Oder Opfer, bei denen Unehrlichkeit mit im Spiel ist, wie bei Hananias und Sapphira in der Apostelgeschichte, die öffentlich beteuern, den ganzen Erlös ihres Grundstücksverkaufs der Gemeinde zu spenden und doch im Geheimen etwas für sich zurückbehalten. Sie hätten natürlich etwas für sich zurückbehalten dürfen, das war gar nicht der kritische Punkt, sondern dass sie aus Geltungssucht der Gemeinde gesagt haben oder etwas Falsches vorgegaukelt haben und gesagt haben, sie spenden den ganzen Erlös. Sie haben unehrlich gehandelt und das wurde ihnen letztlich zum Verhängnis. Oder auch Opfer, die widerwillig und ohne Liebe gegeben werden, nur um seine Pflicht zu erfüllen, fallen drunter. Wenn wir also Gott nachfolgen wollen und ihm unser ganzes Leben anvertrauen wollen, dann soll es ohne Rückhalt sein, von ganzem Herzen und voller Überzeugung, voller Vertrauen. Das ist ein Gott wohlgefälliges Opfer. Und Gott wirbt ja darum, er wirbt um unser Vertrauen. Er lädt uns immer wieder ein, zu ihm zu kommen und Teil seines Reiches zu sein. So wie es in 1. Petrus 2, Vers 5 steht, lasst euch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen. Hier haben wir auch mal nochmal den Aspekt mit dem lebendigen Opfer als lebendige Steine, die wir sind. Und das ist der wahre Gottesdienst, dass wir unser Leib und Leben und alles, was wir tun und haben, Gott zur Verfügung stellen. Und somit vollzieht sich ein Gottesdienst nicht nur in der Kirche, sondern ein Gottesdienst vollzieht sich vor den Augen der Menschen, vor der ganzen Welt, in unserem Sein und Handeln als gläubige Christen. Und somit kann im Prinzip jede Alltagshandlung auch zu einem Gottesdienst werden. Zweitens, was bedeutet dieses Opfer nun für uns? Letzten Endes läuft ja alles auf die Frage hinaus, sind wir bereit, Gott als höchste Instanz über uns selbst zu akzeptieren. Ein katholischer Theologe hat das mal so ausgedrückt. Wenn die Menschen heute fragen, gibt es einen Gott, dann steckt dahinter in erster Linie die Frage, bin ich bereit, einen Gott zu akzeptieren, der über mir steht, der über meinem Selbst steht? Bin ich bereit, einen Gott anzuerkennen, der über meinem Selbst steht? Für viele Menschen in unserer Zeit ist das gar keine einfache Frage. Denn in unserer Zeit sind Werte wie Selbstbestimmung und Autonomie, Unabhängigkeit sehr hoch bewertet. Der heutige Mensch ist sich oft selbst ein Gott und der eigene Vorteil, das eigene Wohlbefinden rangieren ganz oben auf der Prioritätenliste. Und nur danach wird das eigene Handeln ausgerichtet. Und dabei tut es uns Menschen erwiesenermaßen gut, ein Ziel außerhalb unserer selbst zu haben. Etwas, mit dem wir oder für das wir uns mit all unserer Kraft einsetzen. Und deshalb ist und bleibt es auch ein Opfer, etwas, was wir weggeben, das diesen Dreiklang von lebendig, heilig und Gott wohlgefällig umfasst. Was bedeutet es, wenn wir bereit sind, unser Leben und unseren Leib Gott als Opfer zur Verfügung zu stellen? Es ist eine Art Verzicht, ein Verzicht auf vollständige Autonomie und Selbstbestimmung. Und wenn wir das hören, klingt das heute überhaupt nicht attraktiv oder populär. Aber es ist im positiven Sinne ein sich hineinnehmen lassen in das Reich Gottes, in die Perspektive von Gottes Reich, ein sich einbinden lassen in das, was Gott durch uns Menschen in dieser Welt bewirken möchte. Und das kann in der Tat sehr erfüllend und sinngebend sein. Etwas, wonach sich viele Menschen heute sehnen, was sie suchen in Selbsterfahrungskursen und ja, meditativen Übungen aller Art. Gott möchte uns das geben, indem wir uns einbinden lassen in sein Reich. Einige Hilfestellungen zum besseren Verständnis erhalten wir auch in Vers 2. Da heißt es, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Und in der neuen Genfer Übersetzung wird es so ausgedrückt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Nicht alles und nicht jeder vorübergehende Trend sind von uns als Nachfolger und Nachfolgerinnen Christi sofort mit wehenden Fahnen zu übernehmen. Das Ziel heißt ja nämlich nicht Anpassung an die Welt um jeden Preis. Wir dürfen unser eigenes christliches Profil entwickeln. Auf der anderen Seite heißt es aber auch nicht immer beibehalten von dem, was immer schon war. Und darauf deutet ja der zweite Teil des Verses hin. Ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, beziehungsweise lernt in einer neuen Weise zu denken. Christus nachzufolgen bedeutet eben auch manchmal, sich zu ändern, Dinge zu überdenken, neu zu betrachten, unser Denken und unsere Gesinnung immer wieder durch Christus und seinen Heiligen Geist erneuern zu lassen. Und dadurch geschieht in der Folge auch eine Erneuerung der Gemeinde, eine Erneuerung der Begegnung zwischen einzelnen Menschen, eine positive Veränderung von festgefahrenen Situationen. Seid ihr als Gemeinde bereit, die vielleicht auch manchmal festgefahrenen Strukturen von Christus erneuern zu lassen? Bist du bereit, dein Denken und deine Auffassungen immer wieder von Christus erneuern zu lassen? Erlaubst du es Gott, dein Denken zu verändern und deine Überzeugungen zu erneuern? Und Gott tut dies ja nicht nach der Holzhammer-Methode. Er wartet auf unser Okay, auf deine Zustimmung. Auch wenn er durch seinen Geist in unserem Inneren Heilwerden und Veränderungen bewirken möchte, verhält er sich, wie ich eingangs sagte, wie ein Gentleman. Und er zwingt niemanden dazu. Er wartet auf deine Zustimmung. Drittens, welche Konsequenzen hat es, wenn wir uns Gott so zur Verfügung stellen? Wenn man diesen Text ernst nimmt, dann lesen wir da, dass dadurch unsere Kompetenz als Christen gestärkt wird, nämlich die Fähigkeit zu prüfen, was der Wille Gottes ist. Und ich möchte es hier in erster Linie erstmal so deuten, dass das bezogen ist auf das, was der Wille Gottes für das eigene Leben ist oder für den Verantwortungsbereich, der jedem und jeder gegeben ist. Es kann manchmal auch schnell übergriffig werden, wenn manche Christen meinen, anderen sagen zu müssen, was der Gott Wille für sie ist, für den anderen ist. Eingeleitet wird die Aussage ja mit den Worten, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, damit ihr es prüfen könnt. Und die Basisbibel übersetzt ja, wenn ihr das tut, dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht. Irgendwie besteht da ein kausaler Zusammenhang zwischen unserer Hingabe an Gott und dem Erkennen dessen, was sein Wille, was seinem Willen entspricht und was seine Absichten für uns sind. Das eine geht nicht ohne das andere. Und erst wenn wir Jesus Christus, unserem Herrn, unser ganzes Leben anvertrauen, dann werden wir in unserem Denken verändert. Und dadurch auch in die Lage versetzt, richtig zu beurteilen, ob etwas Gottes Willen entspricht. Und noch ein weiterer Aspekt kommt vor. Wir dürfen und sollen prüfen, Wir dürfen auch unseren Verstand einsetzen, der von Gott geschaffen ist. Wie ja auch in der diesjährigen Jahreslosung ausgedrückt wird, prüft alles und behaltet das Gute. Es ist also nicht immer sofort klar. Es liegt nicht immer direkt auf der Hand, was dem Willen Gottes entspricht. Vieles muss erst geprüft werden. Und hier ist auch kein Platz für simples Schwarz-Weiß-Denken. Nein, es muss von Fall zu Fall geprüft werden. Hier ist auch kein Platz für Denken, das behauptet, so haben wir das schon immer gemacht, wir wissen sowieso schon, wo es lang geht. Wir machen alles immer nach alter Gewohnheit. Nein, prüfen, drüber beten und überdenken ist angesagt. Und wir werden überrascht sein, welches Ergebnis dann dabei herauskommt. Gottes Wille wird hier charakterisiert durch das Gute, das Gott Wohlgefällige und das Vollkommene. Was ist das Gute? Das, was Menschen aufbaut, was ihnen gut tut, was sie nicht niederdrückt und knechtet, sondern was sich wohltuend auf ihr Leben auswirkt. Das ist Gottes Wille für alle Menschen. Und das Gott Wohlgefällige, das, was ihm Freude macht, was seinem Schöpfungswillen entspricht, was ihn ehrt als unseren Erschaffer und Gott. Und siehe, das Vollkommene. Dieser Superlativ mag uns ein wenig überraschen. Gottes Wille zielt auf das Vollkommene, das Vollständige, das Abgerundete, bei dem nichts fehlt und bei dem kein Makel zu finden ist. Da sind wir als Menschen ja eher vorsichtig, weil wir doch wissen, dass wir in unserem irdischen Leben in keinem Bereich absolute Vollkommenheit erreichen können. Alles ist Stückwerk, sogar unsere Gotteserkenntnis. Und dennoch, je mehr Raum wir Gott in unserem Inneren einräumen, desto mehr Anteil bekommen wir auch an seiner göttlichen Erkenntnis. Und wir sehen, wie er sich die Dinge in Vollkommenheit gedacht und wie er es geplant hat. Desto mehr sehen wir von diesem vollkommenen Gottesreich, das uns in Ewigkeit erwartet, was wir da tatsächlich in Vollkommenheit erleben werden, aber was sich auch schon heute hier mitten unter uns ausbreitet. Ein Stück der göttlichen Vollkommenheit. Schließen möchte ich mit einer Aussage des Apostels Paulus aus dem 3. Kapitel des Philipperbriefs. Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. Aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Und unser gnädiger Gott möge uns allen Gelingen schenken, dass wir ihm unser Leben so ganz anvertrauen, als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Amen.